Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ich möchte ja ungern eure Erwartungen da draußen ins Unermessliche schrauben, aber das wird eine dicke Folge. In der letzten Episode ging es ausschließlich um Vergangenheitsbewältigung, aber in der nächsten Stunde werfen wir euch dermaßen neuen Scheiß entgegen, da werden euch die Ohren schlackern. Alte Zombie- und bahnbrechende Sci-Fi-Schinken werden nämlich bald direkt in ganze Trilogien fortgesetzt. Welche das sind, erfahrt ihr in den News. Bei den Trailern fliegen wir mit der guten Scarlett zum Mond und mit Joaquin Phoenix als Joker ins Gagaland. Sucht euch schon mal einen Favoriten aus. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ich weiß nicht, ob ich mich dem Vorredner da so komplett anschließen kann. Ich würde mal sagen, die Episode wird definitiv prall gefüllt. Ob ich jetzt direkt davon sprechen würde, dass das eine dicke Episode ist, da werten wir ja eigentlich nicht. Wir mögen schmale Episoden, breite Episoden, aber wir haben viel vorbereitet heute. Und herzlich willkommen, lieber Ronny, wie geht's dir?
Danke, Alex, für diese alles abdeckende und charmante Anmoderation. Wie immer, dann nennen wir es doch vielleicht schon mal überdurchschnittlich oder schüren wir dann immer noch die Erwartungen zu sehr, zu dolle?
Alle unsere Episoden sind stets bemüht, Ronny,
kann ich dazu sagen. Oh, stets bemüht, was ist denn das? Das ist eine 4, oder? Oder ist es schon durchgefallen? Wir werden sehen. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist jetzt einfach bis zum Ende dranbleiben, um sich selbst ein Urteil bilden zu können.
Das sowieso. Aber nichtsdestotrotz, bei dem ganzen Rest, den du da so angeteasert hast, gebe ich dir prinzipiell recht, dass wir da eine Menge vorbereitet haben heute. Überraschend viel tatsächlich am Ende des Tages irgendwie. Aber wir hatten ja auch in der letzten Episode nicht Dienst nach Vorschrift und haben uns so mit so einem regulären News-Update herumgetrieben, sondern...
Ja.
Wie, was man halt so tut im April. Wir haben uns über die Top 10, unsere Top 10 2023 unterhalten. Nochmal so der Hinweis, letzte Episode, für den einen oder anderen vielleicht interessant. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dran.
Nee, finde ich auch ganz gut. Das heißt, wir haben ja jetzt fast vier Wochen schon wieder, ne? Mit dem zweiwöchigen Rhythmus jetzt keine News geliefert. Das ist schon krass. In der letzten Folge, wie du gesagt hast, noch alles in Grund und Boden vom letzten Jahr bewertet. Und wir werden auch gleich bei den Reviews merken, dass mein Review-Mojo jetzt so ein bisschen ausgesaugt, aufgebraucht ist. Da kann ich dich nämlich in dieser Episode, das muss ich schon mal spoilern, nicht löffeln, glaube ich. Das tut mir jetzt schon ein bisschen leid.
Okay.
Das ist ein Schock, I know. Da musst du jetzt Luft holen. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich, Alex, beziehungsweise auch für alle da draußen. Man muss ja fast schon wieder sagen, das ist jetzt ein Stück weit schon wieder die letzte Folge in absehbarer Zeit. Denn ich muss zugeben, ich habe mir ein bisschen was von dem ganzen Insert Income, von diesem ganzen Geld gesichert, habe mir eine kleine Insel gekauft und werde jetzt mal für 4 Wochen gucken.
Gott, das ist so traurig. Genau, das ist aber ein toller Übergang für unser neues Format, Ronny Travels the World.
Ja,
demnächst nur hier nicht.
Das ist geil, so ein Travel-Vlog nur auf der rein akustischen Spur.
Wenn ihr das sehen könntet, wenn ihr das riechen könntet.
So toll und die Farben, unglaublich. Also jetzt kann ich sterben gehen, jetzt habe ich echt alles gesehen.
Das ist ein visueller Eindruck, den ich niemals vergessen werde. Ich bin so froh, dass ich den mit euch teilen konnte.
Ich beschreibe ihn euch. Bleibt dran in diesem 4-stündigen Monolog-Podcast. Ist es dann noch Podcast, wenn es ein Monolog ist?
Mach es bitte in Deutsch, dann hast du ein niemals erschöpfendes Repertoire an Adjektiven.
Okay, das werde ich mir beherzigen. Also folgendermaßen, wir werden wahrscheinlich jetzt bis Mitte, Ende Mai-ish irgendwie nochmal kurz auf Pause gehen.
Bam, bam,
bam. In die Pause gehen. Und dann wird euch Alex für eine Folge in einem Monat sagen, dass dann die zweite kleine Sommerpause von uns wahrscheinlich kommen wird. I don't know. Wir werden sehen. Letztes Jahr war es ja auch so ein bisschen gestückelt.
Ich bleib dabei. Was an der Stelle immer zieht, ist Qualität statt Quantität. Oder so.
Das wollte ich auch sagen. Dann lieber mal eine Pause machen und dann wird die Qualität besser. Wie vielleicht diese Episode. Das heißt aber auch, dass
vielleicht... Gehen wir jetzt in die Vollen hier. Schlüssig mit dem Gelaber.
Ich vielleicht sage in 4 Wochen dann die beste... Ach, egal.
Ruckzuck Reviews, sagt er.
Moderiere mal einfach durch die Folge, Alex. Ich habe schon gespoilert.
Genau,
ich habe
du hast,
nur
du
eine
hast die Eins mitgebracht. Dito.
Laufen wir jetzt Gefahr, dass wir vielleicht über das Gleiche reden? Kann das sein?
Maybe, baby. Aber ich würde trotzdem sagen, dass du erstmal prinzipiell vorangehst, weil sollte es nicht so sein, bin ich der Zweite, der redet und du kannst durchatmen, bevor du uns dann einmal noch durch die Releases treibst.
Das ist smart. Da merkt man mittlerweile echt die langjährige Erfahrung, die hier reinspielt. Chapeau, Alex. Chapeau. Ich fange an mit einer Ehrenrettung, weil es ja immer so ein bisschen heißt, naja, in den letzten Folgen haben wir vielleicht nicht ganz so aktuellen Stuff dabei. Doch das ist ein relativ aktuelles Release in der Tat. Und zwar habe ich geguckt, jetzt bin ich mal gespannt, Dream Scenario.
Ah.
Hast du dabei?
Hat er nicht dabei. Hat er gesehen, aber nicht dabei.
Ja gut, dann kannst du dich ja gleich piggybacken und ich rede dann einfach über mein exklusives Review-Teil, was ich mitgebracht habe. Ist ein Film von Christopher Borkli, der kommt aus Norwegen und hat hier einen Film abgeliefert mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und da hatten wir auf jeden Fall schon mal über den Trailer gesprochen, weil wir waren da beide, naja, zumindest ich, auf jeden Fall angetan.
Sie
trägt so ein bisschen die Handschrift von Ari Aster, der produziert ja auch mit. Ich glaube, es hieß sogar mal, er sollte das selbst umsetzen, das Ding. Aber der Norweger Christopher Borkli hat es umgesetzt und am 23.04. kam das Ding in die deutschen Kinos. Ist also noch nicht so lange her. Um was geht's? Der glücklose Familienvater Paul Matthews, also Nicolas Cage, muss feststellen, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als Millionen von fremden Menschen plötzlich anfangen, ihn in ihren Träumen zu sehen. Doch als seine nächtlichen Auftritte eine albtraumhafte Wendung nehmen, ist Paul gezwungen, sich mit seinem neu entdeckten Star-Ruhm zu arrangieren. Das konnte man aus dem Trailer mitnehmen.
Das ist korrekt.
Und das kann man, glaube ich, so auch von den Beschreibungstexten der Website so einfach mal mitnehmen. Bild und Ton fällt relativ schnell auf, wenn man den Film guckt. Mal wieder so ein Film, der so einen richtig krassen analogen Retro-Touch hat, wird dann so direkt ins Gesicht geschlagen. Ich habe nochmal geguckt, ist tatsächlich nur auf 16mm gedreht. Merkt man dann dementsprechend auch, was auffällt, Farbe, Ästhetik, auch diese Körnung, es wirkt alles schon ein bisschen weicher, ne? Fühlt man sich so ein bisschen so 20 Jahre aus zurückgeworfen.
Ja, wie früher.
Wie früher, ne? Als man auch noch in analogen Kinos gesessen hat. Ansonsten ist einfach alles auch hier wieder boxsolide produziert, aber es ist so ein bisschen reduziert, glaube ich, weil man, ich habe auch ein, zwei Behind the Scenes gesehen, man hat da jetzt nicht, also jetzt weißt du, so ein halbes Dutzend LKWs immer fürs Licht aufgefahren, sondern ist da so ein bisschen low-key unterwegs gewesen. Ich habe gerade schon mal gesagt, war vom Trailer relativ angefixt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau war es bei dir? Wie hättest du jetzt deine Erwartungshaltung da eingependelt, Alex?
Mäßig, weil ich nicht genau greifen konnte, genremäßig, wo sich der Film verorten möchte am Ende des Tages. Mhm. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, weil Nicolas Cage ja viel probiert auch.
Nach wie vor, ja.
Ich formuliere es vorsichtig so. Fand aber die Prämisse total spannend, ne, weil ich ja, das hatte ich glaube ich gesagt, ja, sowas interessant finde, wie solche, diese Massenbeeinflussung im Zweifel durch vielleicht Trends auf Instagram, die dann suggerieren, dass es so eine Massenhysterie gibt. Dabei ist es einfach nur, jeder kriegt es in seine Timeline gespült und deswegen arbeitet das Unterbewusstsein, jada, 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 das fand ich ganz interessant.
Mhm.
So 100% ging es aber ja gar nicht wirklich in diese Richtung.
Das ist interessant, denn ich hatte mir auch versprochen, da so eine schwarze, absurde Komödie zu bekommen, die eventuell schon ein bisschen sperriger werden kann, vielleicht auch mal über so ein paar Grenzen hinausgeht. Ich meine, Ari Aster als Produzent oder vielleicht mal kreativer Kopfdänder, da könnte schon so einiges passieren.
Mhm.
Ich finde, ein Stück weit hat man das bekommen.
Echt?
Ja, im Sinne von, hätte ich jetzt auch bei dir so ein kleines bisschen rausgehört, weil wir starten schon in Pauls Leben, also gespielt von Nicolas Cage, so als Dozent, der plötzlich in diese Situation gerät, dass Menschen von ihm träumen und sagen, ich erkenne dich doch, du tauchst dauernd in meinen Träumen auf, what the fuck? Und das passiert bei unglaublich vielen Menschen dann plötzlich auf der Erde. Erst ist es lustig, dann wird es ein bisschen dramatischer.
Aber findest du es wirklich lustig?
Naja, es ist der Grundton, der am Anfang ist, auch so mit so ein paar musikalischen Cues, wird zumindest so kurzzeitig die Basis für mich aufgebaut, dass ich denken könnte, das wird jetzt wirklich eine schwarze Komödie in dem Sinne.
Ja, aber gibt sicherlich Leute, die es lustig finden, aber ich finde, es ist diesen ersten Phase, die du beschreibst, eher so cringy.
Ja.
Und dann?
Dann dreht sie es relativ schnell.
Genau.
Dann wird es erst dramatisch, bis es dann sogar traumatisch wird für...
Ja, und düster, ne?
Und düster, also für die ganzen Leute, die ihn in den Träumen dann sehen. Und macht das so einen kleinen Turn. Und der Borkli skizziert anhand Pauls eigener Fachrichtung, die er auch immer wieder selbst vorträgt im Film, was passiert, wenn man denn in der Herde eigentlich immer untergeht, ist man zufrieden, unzufrieden. Aber was passiert denn dann auch, wenn man plötzlich aus der Herde vielleicht hervorsticht? Und das vielleicht auch in einem sehr negativen Beispiel oder auf eine sehr negative Art und Weise. Und dann habe ich so ein bisschen meine Probleme bekommen, denn im Verlauf wird dann das Leben von Paul dekonstruiert und
aufs Allerschärfste, ne?
Aufs Allerschärfste. Wenn du Bo is Afraid noch nicht gesehen hast, dann ist es noch, ist es noch ein milder Verlauf.
Kann ich mir vorstellen. Danke, ja.
Und schlussendlich hat mir dann ein bisschen die Auflösung aber gefehlt. Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen in den Sumpf, den du gerade schon angedeutet hast, um noch ganz kurz zu Ende zu reden. Also jetzt? War es jetzt so ein Thema, so ein Wulst aus Cancel Culture?
Genau.
War es eine allgemeine Satire bezüglich unserer Gesellschaft, ne, im multimedialen Zeitalter?
Ich sag einfach mal ja.
Na, es gibt ja so Themen hinsichtlich Werbung, Trends, öffentliche, indoktrinierte Meinung, wie du es gerade angerissen hast, oder auch unterbewusste Manipulation. Das fand ich alles gut. Fragen werden aufgeworfen, Raum zur Interpretation, bla bla bla, jada, Zitat Alex. Aber das anhand eines leidenden Charakters darzustellen, da dachte ich irgendwie, das ist ein bisschen verschenktes Potenzial, weil ich als Zuschauer bin doch eigentlich schon bei Paul. Also wo ist denn vielleicht so dieser Spiegel, der mir als Gesellschaftsvertreter so vors Gesicht gehalten wird, und dann denke ich mir so, das ist Satire jetzt. Das fand ich zum Beispiel bei, komplett anderes Kaliber, aber Don't Look Up zum Beispiel, fand ich das sehr breiter. Weißt du, es war die viel krassere, auch natürlich viel überzeichnetere Gesellschaftssatire. Und hier war es so, was ist es jetzt genau zum Schluss? Da bin ich nicht richtig drauf klargekommen. Und jetzt kommst du ins Spiel, Alex.
Das hat für mich aber zum Beispiel, Don't Look Up hat aber insgesamt als Film auch besser funktioniert.
Also, ja.
Also es wird ja, ich will es jetzt nicht kommen, also die zweite Hälfte hatte eher was so von, ist jetzt nicht genau das richtige Wort, aber so ein bisschen was von Torture-Porn.
Ja.
Weil es geht nur noch darum, wie viel schlimmer kann es eigentlich noch kommen, bitte.
Mhm.
So, und sie finden immer wieder eine neue Stufe und es gibt eigentlich keinen Moment des Durchatmens. Und ich gebe dir recht, dadurch, dass das erste Drittel oder selbst die erste Hälfte, sie ja schon ihn als Protagonisten ein Stück weit etablieren.
Definitiv.
Und du ja mitfühlen sollst, ist es halt einfach nur noch für mich das pure Leid gewesen, das bis zum Ende zu gucken, ohne dass es dann auch nur den Hauch von irgendwie einer Auflösung oder
Erlösung,
genau, gibt. Und das hat mich dann halt auch mit so einem sehr faden Beigeschmack zurückgelassen.
Mhm.
Und ich habe auch ein bisschen geguckt, ob irgendwas mir entgeht, ein paar Reviews gelesen, und da sind halt beispielhaft, findest du da durchaus Reviews, die sagen, lange nicht so viel gelacht.
Okay.
Und ich mir denke, habe ich auch scheinbar was anderes gesehen oder, also, gegenüber meinen Kopf, oder vielleicht bin ich auch zu empathisch dann, was die Protagonisten betrifft, und leide mit denen dann zu sehr mit, keine Ahnung, aber wo ich mir denke, also offensichtlich finden das Menschen lustig, und es ist nicht uninteressant gewesen, keine Frage, und es ist auch leider, wie du gesagt hast, bezüglich so Cancel Culture, mir vielleicht auch näher an der Wahrheit dran, wenn so eine Situation eintreten würde, weil so oder so ähnlich würde ich mir das tatsächlich vorstellen, was es halt aber noch nahbarer macht oder noch einfacher ist, Empathie zu entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und deswegen, aber ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt auch meine Schwierigkeiten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich 3 von 5 gegeben. Noch gerade so, ich nehme jetzt schon mal mein Fazit vorweg.
Du darfst
schließen dann, weil du hast es ja auch mitgebracht. Weil ich sage, ich finde die Thematik an sich sehr, sehr spannend, das quasi wirklich auch einmal so beispielhaft durchzuexerzieren, was das so bedeuten würde, wenn das zum Beispiel halt mal jetzt wirklich passieren könnte, ne? Also sehr realitätsnah, obwohl es natürlich absolute Fiktion ist und sie es ja auch dann ad absurdum treiben zum Ende hin, wenn du, ne, weißt, worauf ich hinaus möchte.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es, glaube ich, nicht mein Jam, beziehungsweise vielleicht war ich auch einfach enttäuscht, dass das Genre so einmal so links abbiegt mitten im Film und mich dann da so ein bisschen verloren hat dadurch.
Mhm. Mhm.
Und ich mir was anderes dann erhofft hatte oder vorgestellt hatte oder zumindest noch dran geglaubt habe, dass es eine Erlösung gibt. Und deswegen ist es jetzt nicht so eine 100% pauschale Empfehlung für mich, den unbedingt sehen zu müssen.
Oh, das ist ein nettes Stichwort. Das greife ich so ungefähr auch in meinem Fazit, würde ich jetzt aufgreifen, weil ich finde, wie gesagt, nach wie vor, also Dream Scenario verfolgt eine interessante Prämisse. Was ist, wenn sich das Leben sprichwörtlich zu einem wahr gewordenen Traum entwickelt? Was aber auch, wenn dieser zum Albtraum umschlägt? Diese Fragen verpackt in diese schon bodenständige, aber auch bezüglich der Trickszenen zum Beispiel super überzeugenden Umsetzung ergibt sich viel Potenzial. Fand ich cool, deswegen auch gute Vibes gehabt bei dem Trailer. Aber ich finde, das Drehbuch verliert so ein bisschen den Fokus irgendwann, findet auch nicht wirklich das richtige Mittel, um das Publikum mit der gestellten Systemtricks so ein bisschen wach zu rütteln. Und dadurch verpufft, finde ich, viel erzählerisches Momentum im letzten Drittel vor allem. Und deswegen auch für mich ist es leider kein kleiner Geheimtipp geworden, sondern ein Film, den man sich angucken kann, aber wo man schon auch wieder, wie sagen wir ja oft, so oft, da muss man einfach ein Stück weit offen für sein. Ich gehe aber ein bisschen positiver noch in die Bewertung rein und sage, ich gebe da eine 3,5, weil, weil einfach. Und bin da ein bisschen, glaube ich, näher dran noch so an diesen allgemeinen Scores. IMDb, da steht er bei einer 7,0, also boxsolide.
Boxsolide, ja.
Rotten Tomatoes, 91% bei den Kritikern. Das ist vielleicht was, was da in unsere Erwartungshaltung mit reingespielt hat, aber auch dann wiederum, größere Schere würde ich fast schon sagen, 68% nur bei den Kritikern. Also die waren jetzt, da haben wir schon ein paar verloren, muss man sagen.
Das kann man so sagen.
Sah in den Kinokassen nicht viel anders aus. Ich glaube, roundabout, also weiß man nicht genau, $10 Millionen maybe gekostet oder drunter und bis jetzt insgesamt nur 12 Millionen eingespielt.
Aber also wer sich da, glaube ich, viel erhofft hat, ich glaube nicht, dass das jetzt so der Film für die breite Masse war. Von Anfang an nicht.
Glaube ich auch nicht. Aber über A24 jetzt nochmal hier auch in Europa ausgespielt. Also es gab Trailer, es gab ein bisschen Marketing.
Kommt bestimmt noch ein bisschen was rein. Ja.
Schauen wir mal. Was hast du denn mitgebracht? Was vielleicht schon ein bisschen erfolgreicher ist? Was Älteres? Was Nachgeholtes?
Nee, was Aktuelles. Und wir haben da sogar schon off-topic drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe den neuen Doug Liman mitgebracht. Zu sehen auf Prime.
Oh.
Mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Das Remake zu Roadhouse.
Oh, nice. Den habe ich auch gesehen, Alex. Ich könnte da vielleicht auch ein bisschen was beisteuern.
Bam. Und genau deshalb habe ich ihn mitgebracht, in der Hoffnung, dass du ihn auch gesehen hast, weil ich jetzt, wenn du ihn dann gesehen hättest, genau deine Meinung dazu haben möchte.
Spoiler, genau. Ich hab mich nicht danach hingesetzt und bin nochmal in mich gegangen und habe das für mich rekapituliert. Oh,
also Bauchgefühl, Ronny.
Ja, könnte
man
wissen.
Den haben wir auch selten zu Gast. Herzlich willkommen.
In der Bauchgefühl, ja. Fahr mal los, Alex. Starte ja mal.
Genau, also worum geht's denn? Vielleicht erstmal noch ganz kurz. Jake Gyllenhaal, der hier den Dalton mimt, ist quasi ein ehemaliger UFC-Kämpfer, hat also Kampferfahrung.
Also hier so Mixed Martial Arts Stuff.
Mixed,
ne?
Martial Arts, genau, schlägt sich so durch, mit Gelegenheitsjobs, Kämpfen, lebt aus seinem Auto und wird dann gecastet, nenn ich's mal, um in einer, ich glaube, der gefährlichsten Bar der Welt muss das sein, in Florida,
mindestens
als, weiß ich nicht, wie sagt man denn, zu Bouncer, Türsteher,
ja, Türsteher.
Für ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Und das Ganze eskaliert dann so ein bisschen, wenn da so ein reicher Schnöselsohn, gemimt von Billy Magnussen, gerne das Land aufkaufen möchte, auf dem dummerweise diese Roadhouse-Bar steht.
Das letzte verbleibende Grundstück in seinem teuflischen Plan. Wer kennt es nicht?
Wow, die 80er lassen grüßen, nicht mehr Platz zurück. Oh wait, it is. Genau, also ja, wie man schon raushören kann, der Plot reißt jetzt keine Bäume aus.
Ja.
Das war, glaube ich, aber aus dem Trailer auch schon zu sehen. Den hatten wir ja sogar mitgebracht.
Maybe.
Was wir dem Trailer ja aber bescheinigt hatten, ist, dass zumindest die...
Dass die Muskeln, die sehen schon abartig aus.
Ja, dass sie dem Gyllenhaal irgendwas gespritzt haben müssen. Und dass die Cinematografie von dem Liman, der ja durchaus eine sehr ansehnliche Action-Vita hat, muss man ja sagen. Und dann auch ein paar Sachen dabei, das weiß ich, die wir beide ganz gut finden eigentlich.
Edge of Tomorrow.
Zum Beispiel. Oder Mr. Bourne. Und deswegen hatte ich mich so ein Stück weit da trotzdem drauf gefreut. Ich sehe auch den Gyllenhaal an für sich ganz gerne. Und ich habe so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht auch genau bekommen, was ich mir von dem Film erhofft hatte. Ne? Der startet direkt mit so einer Action-Sequenz, wo du diese gut choreografierte Action siehst, wo sie ja ein paar interessante visuelle Kniffe auch angewendet haben, dass das wirklich ganz schön in your face aussieht. Das habe ich so auch tatsächlich, muss ich gestehen, noch nicht in dieser Intensität nirgendwo anders gesehen. Korrigiere mich gerne, wie du es empfunden hast. Das war schon ziemlich cool.
Ja, ich würde schon die Hand heben, aber red erstmal den Satz noch zu Ende vielleicht.
Ja, nee, dann, ich würde nämlich schon weitergehen dann zum Herrn Gyllenhaal, der für mich dafür gesorgt hat, dass diese erste halbe Stunde halt sehr, sehr kurzweilig ist.
Ich weiß, wo wir off-camera, ich glaube, nach der letzten Folge drüber geredet hatten, kurz meintest du so, oh krass, die hauen sich da so auf die Fresse, das sieht so echt aus, crazy, crazy, crazy. Und ich hatte kurz zuvor gelesen, wie sie es gemacht haben, also dass sie es wirklich 2-3 Mal gedreht haben. Einmal haben sie dem Schauspieler irgendwie einen Sandsack oder irgendeine Gummimatte ins Gesicht geschlagen und dann haben sie es nochmal gedreht, als würde jemand frei quasi in der Gegend rumprügeln. Und ich fand die Eröffnungssequenz, man hat es unglaublich dolle gesehen.
Also vielleicht, wenn du weißt, wie sie es gemacht haben.
Vielleicht war das Problem, ich hätte es nicht wissen dürfen vorher.
Genau, weil ich wusste es nicht. Und für mich sah es dann tatsächlich einfach aus, als wäre viel Kinetik dabei, tatsächlich.
Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich hatte immer so, war, da ist das jetzt irgendwie alles zusammengemorpht, so ein bisschen? Weißt du, ich hatte immer so den Eindruck,
die Art und Weise, wie die Kamera geführt ist und dieser krasse Weitwinkel nicht geholfen, weil dann sieht das immer alles so ein bisschen gestitcht aus. Es gibt dann ja auch da später so diese größeren Action-Montagen, wo ja sehr, sehr wohl, also auch wenn es aussieht wie ein One-Shot, du und ich weiß nicht, wir suchen nicht danach, aber das ist dann immer so ein, da war der Schnitt und da war der Schnitt und ne, es ist jetzt auch gar nicht böse gemeint und ich war handwerklich auch ganz gut gemacht, Looking at You Extraction 1, aber ja.
Aber also, ist mir nicht mehr aufgefallen. Ich finde die Eröffnungssequenz, da war ich echt enttäuscht und dachte so, ist das jetzt das große Aushängeschild? Aber mir ist es im späteren Filmverlauf, hatte ich keine Probleme mehr mit irgendwelchen Tricksachen. Mhm. Da ging es für mich besser klar.
Ja, genau. Und dann, aber wie gesagt, also für mich war das dann halt auch, es dreht sich ja alles erstmal um Dalton. Mhm. Und der Gyllenhaal, ich meine, der spielt das nicht subtil oder so, aber es ist irgendwie witzig so. Ne? Der wird da in völlig absurde Situationen reingeworfen, und wo jeder irgendwie auf jeden Fall anders reagieren würde und er macht das halt alles mit so einem Grinsen, weißt du, in jeder Situation geht um Leben und Tod und er klatscht dann da die Leute weg. In der ersten großen Challenge verteilt er halt Backpfeifen wie Bud Spencer und Terence Hill. Es war einfach, ich kam halt irgendwie schon so ein bisschen aus dem Grinsen nicht raus und dachte mir, ja, das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann wird es aber so ein bisschen, dann versuchen sie es größer zu machen, du hast es ja schon gesagt, ne? Das Grundstück, der Sohn des Drogenbosses und dann hast du auf einmal tote Menschen. Am Anfang geht es ja nur so um, wir hauen Leute kaputt und die müssen dann vielleicht irgendwie ins Krankenhaus oder so. Und dann wird aber, dann sterben die ersten Leute und dann gibt's vermeintlich größere Sets und Explosionen. Alles so im Trailer auch schon angerissen. Und dann übernimmt sich der Film, glaube ich, ein bisschen. Und dann verschwindet auch diese Lockerheit, die das alles mit so einem Grinsen macht. Die Hauptfigur, wie auch ich, der davor saß, das verschwindet dann. Und dann hat er für mich konstant abgebaut eigentlich. Und der größte Kritikpunkt, den, ja, ergänzt gerne.
Ich werde sonst kurz reinkrätschen. Finde ich auch, würde ich ein Stück weit unterschreiben. Ich finde es gar nicht im Scope zu übertrieben. Also man hat da natürlich irgendwie diesen bösen, ja klar, Immobilien, Hai, Bösewicht, Schurken, Schubidu. Das fand ich okay. Ist natürlich überzeichnet, ist irgendwie super klischeehaft, aber ja, do it. Und er holt sich noch irgendwie, keine Ahnung, gerade aus Italien eingeflogen, dann noch den anderen.
Na, da komme ich gleich zu. Nee, aber oh ja, aber dann hat auf einmal Dalton Sprengstoff und irgendwelche Sachen in die Luft zu jagen, wo ich mir denke, okay, aber du warst in deinem früheren Leben vor MMA auch irgendwie Special Ops? Oder?
Okay, da gehe ich mit. Das war so ein Detail, das habe ich sogar schon verdrängt. Aber sonst fand ich es vom Scope okay. Was mir zu krass war, aber da kommst du wahrscheinlich vielleicht auch nochmal gleich ins Detail, war einfach, wie weit man geht in den einzelnen Aktionen, wie weit man sie ausspielt und eben, dass man eben nicht sagt, hey, wir gucken gerade so ein bisschen auch so 80s A-Team-Flair, egal genau, wie viele Autos sich da überschlagen oder wie viel Munition da verballert werden. Die Bösewichte krabbeln immer noch irgendwie aus dem Auto wieder raus oder gehen dann ins Krankenhaus oder werden von der Polizei aufgesammelt. Aber hier, wie du schon gesagt hast, sterben irgendwann relativ schnell auch wirklich Leute. Das fand ich dann auch ein bisschen krass und das wird jetzt zum Ende hin, Minispoiler, wird das ja nicht anders, oder Alex?
Nee, das wird nicht anders. Und das geht dann auch Richtung Protagonisten, wo ich auch da stand, dachte, oh, das ist jetzt auch ein bisschen düster, so nach dem, also, ne, das habe ich so auch nicht kommen sehen. Und sie versuchen das ja sogar ein bisschen zu thematisieren, ne, dass er versucht, so oberflächlich zu sein, das alles mit dem Lächeln zu machen, weil er Angst hat vor der Person, die da vielleicht in ihm drinne steckt, dass er vielleicht auch seine,
super deep, Alex, super deep,
seine Wut nicht mehr unter Kontrolle hat, ja. Aber die Figur von Conor McGregor, ich weiß nicht mal, ob man es Figur nennen kann, das ist mir zu viel, weiß ich nicht, Anime, das ist mir zu viel.
Das ist Comic.
Pink ist Einhorn, das ist Comic, das ist und so überzeichnet und 80er und Klischee der Film ist, aber das ist so far out there für mich. Also das ist so weit weg noch, dass das halt echt der wie ein Antikörper. Und das heißt nicht, dass die Action mit ihm nicht gut ist, aber alles drumrum ist halt so extra inszeniert. Und es gibt ja kaum wirklich gemeinsame Rollen. Das sind ja immer alles so Conor McGregor mit irgendwelchen B-Statisten zum Großteil. Gibt nur ganz wenig, wo sie wirklich sauber auf miteinander interagieren, ne? Mhm. Oh, und da war ich wirklich raus. Also das war mir viel zu krass. Und
wir haben den auch zu zweit geguckt und was immer wieder kam, war, wie läuft denn der? Läuft der auch im echten Leben so? Das ist doch übertrieben.
Die Antwort meiner Frau darauf war, weiß nicht, ob ich das hier sagen darf.
Wenn es jugendfrei ist, mach.
Nee, ja, geht so. Sie meinte, die Eier sind halt einfach so dick. Ich dachte, offensichtlich.
Ist eine These.
Maybe.
Ja.
Nee, aber das war mir zu viel. Also ich hätte mir so einen starken Gegenspieler gerne gewünscht, aber dann nicht so Comic, wie du es gesagt hast. Ja. Also das war ja schon nicht mal mehr nur Klischee-Abziehbild von einem Bösewicht, das war ja schon.
Das hätte mir nämlich auch gereicht, da als rechte Hand von Billy Magnussens Oberschurken. Yes. Aber wenn ein Charakter sich immer damit quasi in die Szene rollt, dass er mit dem Auto gegen einen Baum fährt, einfach because he can, und das zwei oder dreimal macht, dann wird es irgendwann ein bisschen albern.
Wie du es gesagt hast, eigentlich ist es gar nicht mal in so schmaler Grad, ja, so diesen 80s-Flair zu wecken, aber ich habe das Gefühl, das ist hier so ein bisschen über die Stränge geschlagen.
Mhm.
Und wie gesagt, ich fand es dann halt auch die Introduction in die Figur mit, wie er dann nackt irgendwie durch, ich weiß gar nicht, wo er ist, Spanien, Portugal wackelt und dann da so
Marktplatz
in Brand setzt und so, oder Italien oder was weiß ich, wo er da war. Das war einfach too much. Also so schon als Introduction für die Figur wusstest du direkt, wo der Hammer hängt, und ich wusste, nee, danke.
Ja, das war schon drüber. Und dann gibt's ja zum Schluss auch noch den Bosskampf. Da dachte ich auch, okay, dass er jetzt so beendet wird, crazy. Versucht man wieder über so einen Post-Credit noch irgendwie ein bisschen wieder abzuschwächen.
Aber damit relativierst du auch die reguläre Handlung, ne? So. Also ist es jetzt so krass wie das
oder
Ende, und dann
nicht, ja,
ruderst es halt wieder zurück und machst ja auch Tür und Tor auf für eine perspektivische Fortsetzung eigentlich. Hätte ich auch nicht gebraucht, tatsächlich.
Ja.
Und von daher, als Fazit würde ich sagen, ist das gerade so noch solide Nummer. Man sollte nicht mit zu einer hohen Erwartungshaltung rangehen. An sich liefert der Trailer, glaube ich, einen ganz guten Vorgeschmack auf was der Film ist. Ich hätte mir mehr von diesem ersten Drittel gewünscht, und ich hatte es, glaube ich, dir off-camera schon gesagt. Ich würde es hier nochmal wiederholen. Für mich ist so dieses erste Drittel 4 von 5. Hatte da wirklich gut Spaß. Solide Action, wie der Gyllenhaal das macht. Fand ich super kurzweilig, gab ein paar witzige Szenen auch, wo ich grinsen musste. Die zweite Hälfte, wo sich dann die Handlung ein bisschen verdichtet, auch irgendwie noch spannend, aber fängt dann an zu schwächeln, hätte ich gesagt, so noch 3 von 5. Und das große Finale, da haben sie mich dann so ein bisschen abgehängt, auch weil sie halt, je mehr Screentime Conor McGregor bekommt, desto mehr haben sie mich verloren.
Ja.
2 von 5, und das macht dann halt unterm Strich 3 von 5.
Again. Ach so, also na, ich war jetzt gerade schon, 2 von 5 ist das finale Fazit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe da komplett d'accord mit deiner Meinung, weil ich fand auch, dass sich das wirklich von Drittel zu Drittel irgendwie ein bisschen komisch angefühlt hat, und wäre jetzt auch mal so aus dem Bauch raus bei einer 3 von 5 Sternen hängen geblieben.
Dann würde ich auch unser Rating noch einnorden wollen, ein bisschen. Aktuell auf dem IMDb eine 6,2.
Ja.
Sind wir also sehr, sehr nah dran mit unserem 3 von 5. Bei Rotten sieht das ein bisschen strenger aus.
Jetzt bin ich
aber
gespannt.
Aber unwesentlich nur. Da sind sie sich einig. Die Kritiker sagen 60.
Ja.
Was nicht gut ist, aber unseren Score matcht.
Ja, und die Zuschauer?
54.
Sogar die Zuschauer.
Selbst sogar die Zuschauer.
What?
Waren weniger begeistert. Und das kann ich fast schon nicht nachvollziehen bei so einem Kopf-aus-Action-Ding, oder?
Hättest du jetzt gesagt, da gibt's mindestens ein homosexuelles Pärchen, hätte ich gesagt, schmutziges Internet, was erlaube. Aber bei so einem Hirn-aus-Action-Flick mit Jake Gyllenhaal halbnackt, der sich hier durch die Gegend prügelt, verstehe ich gar nicht.
Auf der anderen Seite muss man sagen, die Nummer ist ja jetzt schon seit, ich glaube, 2 oder 3 Wochen auf Prime. Und ist beim IMDb jetzt gerade auf die Platz 2 der am most popular Movies gerutscht.
Ja.
Und soweit ich weiß, hat Mr. Jake auch auf Instagram gepostet, das ist, glaube ich, der, ach, was weiß ich, in einer Woche am häufigsten erfolgreichster Film auf Prime ever, 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 ever Zeiten alten ist.
Ja.
Mit anderen Worten, ich will sagen, das Ding war einigermaßen erfolgreich, egal was die Kritiker sagen oder was wir geben.
Okay, maybe. Ja, dann schauen wir mal. was es finanziell für Amazon bringt und ob sie da quasi nochmal einen zweiten Teil nachkaufen.
Ja, also am Ende, ne, bleibt, wer Prime hat und Jake Gyllenhaal und Action mag, ja, von mir ist klar, guckt rein, aber Erwartungshaltung haben wir jetzt, glaube ich, so vielleicht ein bisschen erarbeiten können gemeinsam.
Gut eingenordet, denke ich aber auf jeden Fall auch. Ein bisschen schade aber, dass wir jetzt bei der ersten Review, bei meiner und bei deiner zweiten Review so ein bisschen so, weißt du, jetzt habe ich hier angekündigt,
passiert,
ne, nur Hochgefühle in dieser Folge oder man kriegt ein Hochgefühl mit, jetzt haben wir die Leute natürlich ein bisschen runtergezogen. Ich glaube, jetzt müssen wir doch nochmal ein bisschen performen, Alex.
Ja, dann erzähl doch mal, was vielleicht im Kino geht.
Bei den Releases. Ja, bei den Releases. Und das ist nicht wenig, weil wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Zukunft gucken und auch nochmal einen kleinen Recap machen auf die letzten zwei Wochen. Ich habe es versucht, ein bisschen auszudünnen. Das sind jetzt die ganzen dicken Bretter, die hier gebohrt werden können. Am 28.03. kam One Life in die Kinos mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Da haben wir nicht über den Trailer gesprochen.
Nee, aber sind sehr interessiert, beide, glaube ich.
Sind sehr interessiert dran. Guckt da gerne mal rein. One Life mit Anthony Hopkins. Geht da um quasi ein Biopic, also historische Verfilmung von wahren Begebenheiten. 4.4., vielleicht kommt das Thema heute nochmal auf, da kam Godzilla, X-Kong, The New Empire in die Kinos. Andra Affe, gespielt von Dave Patel. Monkey Man, auch am gleichzeitigen oder am gleichen Tag in die Kinos gekommen. Da hatten wir auf jeden Fall, hatten wir da drüber gesprochen? Hatten wir, glaube ich, auch nicht drüber gesprochen, oder?
Ich glaube nicht.
Regiedebüt auch von dem jungen Mann, hätte ich
fast
gesagt,
oder?
Ich weiß es nicht mehr. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare gegebenenfalls. Und hört euch auf jeden Fall alle alten Folgen nochmal an. Auch 4.4. auf Netflix kam der Ripley auf die Plattform.
Starker Tag, das interessiert mich alles. Godzilla, Monkey Man, Ripley, alles spannend.
Es tut mir leid, musst du dir jetzt mal eine Entscheidungsmatrix machen. Matrix. Ab dem 5.4. lief auch bei Netflix Parasite The Grey, so ein neuer Alien-Effekt-Zombie-Shubidu-Serien.
Was du gesagt hast.
Genau. Erste Folge wird so ein bisschen marketingtechnisch drauf rumgeritten, hat der Kollege von Train to Busan umgesetzt, yes, in der Regie. Paar Tage später, gefällt dir vielleicht auch, Alex, kam Fallout, Serienadaption auf Amazon,
ja,
Prime raus.
Vor allem, weil es ausgesprochen gute Kritiken bekommt und hier ja Prime von ihrem üblichen Schema F abgewichen sind und die ganze Staffel online ist.
Ist das so? Das wusste ich gar nicht.
Das ist genau so.
Oh, dang, das wäre ja was, das könnte man ja dann direkt wegbingen, Alex, wenn ich an deiner Stelle wäre.
Das ist der Plan.
Okay, gut, dann hast du jetzt einen Monat Zeit, bald.
Danke.
Ab 12.04. auch noch eine Serie bei Apple TV Plus, die vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Franklin, da spielt Michael Douglas einen, der sich da eingesetzt hat, dass die USA irgendwie entstehen.
Also Gründerväter, meinst du?
Ja, Gründerväter. Ist ein gutes Wort. Auch da gerne mal in den Trailer schauen. Und jetzt gucken wir aber in die Zukunft. Ab dem 18.04. habe ich mir schon rot im Kalender markiert, kommt Civil War in die Kinos. Der neueste Film von Alex Garland. Da
weiß nicht, ob ich da gefestigt genug bin für.
Ja, doch. Also ich bin kurz davor. Also wirklich, ich würde mir gerne die Kinotickets da noch kurz vor meiner Urlaubsreise irgendwie angeln.
Geh doch mal im Urlaub ins Kino. Ist auch eine Erfahrung wert.
Ja, so Sprachbarriere und so. Und ja.
Nee, gibt keine Sprachbarriere.
Okay, wenn du es sagst. Alex, ich lasse es dich wissen.
Die gucken alles in Englisch.
Gut. Auch ab 18.04. Abigail im Kino, neuer Vampire-Horror-Komödien-Action-Flick, unter anderem mit Dan Stevens noch.
Ja, mit Melissa Barrera von den Machern der Scream-Filme, soweit ich weiß, oder?
Ja, und von, wie heißt es denn, Ready or Not, glaube ich auch, ne, der Regisseur.
Ja, also.
War ich jetzt nicht so mega angetan, aber.
Nee, aber.
Sah nett aus.
Ja. So Vampirnummer geht da immer ganz gut weg.
So, schreibst dir alles auf die To-Do-Liste. Bitte gerne, Alex. Auf die Watchlist auch noch drauf.
Leider ja.
Nächstes Projekt vielleicht auch. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der neueste Film von Guy Ritchie. Itchy mit Henry Cavill oder Alan Richardson. Gefällt dir?
Auf jeden Fall. Leider ja.
Und auch das nächste Projekt wird Alex wahrscheinlich feiern. Rebel Moon Teil 2 ab dem 19.04. auf Netflix.
Da hast du völlig recht. Ich freue mich wie Bolle auf The Fall Guy am 25.04.
Der dann nämlich ins Kino kommt. Der neueste Film von David Leitch. Und dann mit Ryan Gosling und Emily Blunt in den Hauptrollen.
Kriegt die Trailer auch, machen mich so unfassbar glücklich. Ja. Jeder Einzelne, der rauskommt. Das kann ich vorstellen.
Und auch da sind die Kritiken nicht schlecht. Also man redet da schon so von einem vielleicht besser umgesetzten Roadhouse quasi. Neuinterpretation von einem 80er, 70er Jahre Stoff. Wir sind gespannt, Alex. Am gleichen Tag auch Arthur der Große, neuer Film von Simon Sellen Jones, den ich zuletzt hier schon oft mitgebracht habe mit The Family Plan. Auch neuer Film mit Mark Wahlberg, auch quasi
Feel-Good-Kino, glaube ich.
Ja, Verfilmung
für die ganze Familie, sah gut aus.
Verfilmung von einer quasi wahren Begebenheit, wie ein Hund sich einer so hier, wie heißen die nochmal?
Iron Man.
Ja, irgend so Extremsportlerkram hat sich da ein Hund angeschlossen und guckt mal rein, ist wahrscheinlich so süß-sauer, wollte ich jetzt fast sagen, aber das ist eher was.
Auch das, ja, aber.
Ihr wisst, was gemeint ist. 2.5. Planet der Affen, Teil 4 der Trilogie. Ha, New Kingdom. Freya Allen spielt da diesmal mit und es geht wieder, ja, um Affen halt und Menschen. Was soll ich sagen?
Gott, ich weiß gar nicht, wo ich das auseinandernehmen soll. Der vierte Teil der Trilogie, es geht um Affen. Alles klar, danke, Ronny.
Wie kriege ich das denn eingefangen? Planet der Affen halt. Ja, guckt es euch an. Also wenn ihr die anderen drei Teile bis jetzt gesehen habt, go for it. Planet der Affen könnte vielleicht ganz interessant sein. Macht vielleicht wieder ein bisschen so einen Turn zum Originalfilm, zum allerersten Originalfilm.
Damit haben sie ja im Trailer kokettiert.
Ja, kokettiert. Also du musst aber auch ein bisschen dafür offen sein, um vielleicht auch so das ein oder andere Detail noch zu erkennen. Aber lass ich mal so stehen. Vielleicht dachte ich auch nur, ich wäre schlauer als andere. 8.5. habe ich noch mitgebracht. Apple TV Plus, noch eine neue Serie, und zwar Dark Matter mit Joel Edgerton. Und der Jennifer Connelly. Ist so ein bisschen so Mystery, Multiversum, Shuido, kam jetzt auch frisch die Woche noch der Trailer raus.
Ja, also gewohnt solide Nummer, so optisch.
Optisch zumindest. Sieht schon mal nicht schlecht aus. 9.5. im Kino wieder Robot Dreams. Ist ein Animationsfilm von Pablo Berger, der lief auch bei den Oscars mit an, hat da aber nichts gewonnen, oder? Nee, hat glaube ich nichts gewonnen.
Nee.
Sah aber super charmant aus und hat auch wirklich sehr, sehr gute Kritiken bekommen und ja, sieht einfach auch vom Trailer einfach süß aus und bin da sehr gespannt, was da kommt. Animationsfilm Robot Dreams. So, und jetzt wirklich noch Mitte Mai, Imaginary Friends, imaginäre Freunde, Film von John Krasinski, unter anderem mit Ryan Reynolds, da hat er eigentlich schon gesagt, gib, yes. Oder?
Ja, Riesencast, ich fand es familiengerecht aus, manchmal ist es einfach nett, mal so einen Film zu gucken, wo du so, schön. Ne?
Und, das habe ich hier noch draufgepackt, weiß nicht, ob du davon schon wusstest, am gleichen Tag kommt Nightwatch 2, Demons Are Forever in die Kinos. Ole
das
Bornedal.
Das war ja implizieren, dass es Nightwatch 1 gab.
Ja, Ole Bornedal hat in den 90er Jahren mal einen Film rausgebracht, der hieß Nightwatch. Unter anderem mit Nikolai Coster-Waldau, ja? Game of Thrones.
Damals
Bevor er erfolgreich war. Wurde dann auch, hat er glaube ich sogar selbst dann mit Ewan McGregor nochmal neu inszeniert. Und jetzt wirklich 20, 30 Jahre später bringt er den zweiten Teil in die Kinos.
Warum nicht?
Warum denn
auch
nicht?
In einer Zeit von Beetlejuice leben, warum dann nicht auch das?
Aber auch Nikolai Coster-Waldau ist wieder mit dabei und spielt quasi jetzt seine Rolle weiter. Aber
das ist noch das Coolste daran.
Also es ist wirklich eine Fortsetzung anscheinend. Weiter jetzt hier. Also gebt euch. Und damit bin ich durchgerusht durch die Releases. Der ganze Arthouse-Kram müsst ihr selbst gucken.
Zum Thema Fortsetzung.
Ja, die News sind voll damit.
Es wird eine geben von Godzilla vs. Kong und dem ganzen Multiverse.
Buh, wir können uns jetzt weit aus dem Fenster legen, Alex. Aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich.
Chancen stehen gut, nicht wahr? Denn aber wir haben so die ersten Einspielergebnisse. Und die sind
frech.
Beachtlich. Ne? Ich kann gerne gerade parallel noch mal gucken, wo wir jetzt aktuell tatsächlich stehen. Aber die Nummer...
Soll ich es sagen, Alex?
Hast du es bei der Hand?
365 Millionen.
Aber ist das das Neueste, also ist das die neueste Zahl?
Ich weiß nicht, ob es tagesaktuell ist. Das ist zumindest, was gerade aktuell bei IMDb steht.
Ah. Falls du genau, da auch 170 hat die Nummer gekostet, glaube ich.
135, Alex. Auch da springe ich gerne nochmal ein.
Ah, jetzt habe ich aber anders gelesen.
Muss mir jetzt schon glauben.
Und dann glaube ich dir das. Das wäre ja noch besser, weil dann ist es ja im Verhältnis noch viel, viel mehr.
Der zweite Teil damals von 2019, der hat 170 wohl gekostet, hat ähnliches eingespielt, 387, also da war der Ratio nicht so gut wie Teil 1 von 2014, da waren es 160 Millionen ausgegeben, 524 eingespielt.
Wow.
Godzilla vs. Kong 2021 200 Millionen investiert, also nochmal mehr Geld reingebuttert, 470 nur bekommen und jetzt ist man, glaube ich, ein gutes Stück runtergegangen und hat, wie gesagt, 135 Millionen investiert und ist jetzt schon bei 365. Frech.
Ja, weil soll gar nicht mal, also, ne, und so, Handlung.
Ach, Handlung, gibt's Handlung?
Maybe. Also ich werde mir den selbstverständlich angucken, einfach nur um der Action willen, aber...
Kaijus.
Korrekt.
Alex und Kaijus.
Aber es wäre Luft nach oben. Weißt du, wo ich nach dem letzten Film auch dachte, es gäbe noch Luft nach oben?
Nee, Alex, sag mal.
Matrix 4.
Oh, ist das ein bisschen wie Indiana Jones? Es gibt einen vierten Teil? Nein, ja, maybe.
Leider ja.
Mm.
Hast du den eigentlich gesehen?
Matrix Resurrections. Wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen. Du hast den mal irgendwo auch als Review rausgeparkt und ich hatte mich, glaube ich, da auch gepiggybackt bei deiner Review. Ich denke schon.
Okay. Ja. Wir waren beide, glaube ich, einigermaßen d'accord, meine ich.
Ja, wir waren auch beide einigermaßen nicht so hart begeistert, muss man jetzt einfach mal sagen.
Genau, deswegen sind die News jetzt hier eigentlich für mich, wo ich sage, aha, ich höre zu, was ihr mir zu sagen habt. Und zwar soll es einen fünften Teil geben, bei dem diesmal wohl der Drew Goddard gesetzt ist als Regisseur.
Was hat der denn gemacht, Alex? Ach so, ich dachte, es kommt aus der Pistole geschossen. Habe ich jetzt quasi...
Nee, The Cabin in the Woods ist das, wo ich gesagt habe, damit hat er für mich für immer das Stein im Brett.
Ja.
Egal, was danach kommt, weil der hat mich so weggewowt.
Ach so, du hast gerade eben nur Luft geholt. Ich dachte schon, du wusstest nicht, was du antworten solltest.
Nee, ich habe gerade tatsächlich noch geguckt, was da noch so ging, tatsächlich. Und ich glaube, der letzte war dann Bad Times at the El Royale, ne?
Das war schon mit das letzte. Hat, glaube ich, jetzt irgendeine Serie mit durchgeführt noch.
Den fand ich auch ganz gut.
Ja.
Aber ich bin halt, glaube ich, mit einer zu hohen Erwartungshaltung reingegangen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jemand, der so diesen Hang dazu hat, auch ein bisschen twisty Stories zu machen, vielleicht ganz gute Wahl wäre hier. Wachowskis sind, glaube ich, noch produzierend, also ausführende Produzenten hier.
Ja, die Lana, ja.
Also, ja, genau, entschuldige.
Die hat ja schon den letzten vierten Teil alleine durchgezogen, korrekt. Jetzt nur noch Produzentin, genau.
Genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der richtige Schritt ist, um so ein bisschen nochmal frischen Wind reinzubringen und sage, ja, bin ich gespannt, würde ich nochmal auf jeden Fall eine Chance geben.
Ich habe mir gedacht, also warum und wieso? Also große Matrix-Fans, 2, 3, der vierte fand ich die erste Hälfte super stark, hatte super viel Potenzial, ähnlich wie bei Dream Scenario gerade. Und dann ist die zweite Hälfte, war irgendwie so ein Aufwärmen von allen alten Sachen.
Ja.
Und auch die Choreografien und alles, was drin war, das war einfach ein bisschen armseliger. Die
Choreografie ist komplett blass geblieben für mich.
Also, ja, schlimm. Und 190 Millionen hat das Ding gekostet, 159 nur eingespielt. Also der ist auch einfach nicht gut gegangen. Rutschte natürlich.
Ist aber auch spannend, dass es dann so die Gespräche überhaupt gibt zu einer Fortsetzung noch, ja? Und das nicht direkt zerschmettert, also.
Warner Brothers scheint dran zu glauben und sagt, lasst nochmal Geld reinbuttern und das vielleicht neu auffrischen. Aber ich denke, es kann nur gehen ohne den ganzen alten Rattenschwanz. Ich glaube, nochmal jetzt das Versuchen aufzuwärmen mit dem Originalcast. Ich also gerne, wenn es funktionieren würde, aber die Chance besteht, dass es vielleicht ähnlich nicht so gut wird. Maybe.
Ja, mal gucken, in welche Richtung sie gehen.
Weißt du, wo ich mich mehr freue? Und damit überleite ich jetzt mal, wenn der alte Cast vielleicht zusammenkommt. Boom. Frist.
Nein, Ronny, worüber freust du dich denn?
Ja, kannst du dich noch an einen Film erinnern, der 28 Days Later hieß?
Selbstverständlich.
Genau, der kam ja 2007 der Nachfolger, 28 Weeks Later, und dann gab es seit fast 20 Jahren die Gerüchte, dass es noch einen dritten Teil geben wird. Und es war so oft in den Schlagzeilen oder in den Gerüchteküchen, dass wir gesagt haben, nee, wir lassen es liegen, weil das ist so ein Running Gag. Und jetzt heißt es aber, schon seit Januar, aber es gab nochmal ein Update, dass nicht nur ein 28 Years Later kommen wird, sondern das Ganze auch direkt in eine Trilogie gegossen werden soll. Und das war schon
das
überraschend.
Das gut.
Das ist die große Frage, Alex. Also ich bin da auch jetzt wie bei Matrix ein bisschen überrascht, dass man 20 Jahre nichts macht und dann sagt, jetzt machen wir aber direkt eine Trilogie draus.
Ja, also hättest du mir jetzt gesagt, okay, es kommt dieser dritte Teil, Danny Boyle und alle anderen kommen irgendwie wieder zurück und machen die Nummer jetzt, dann hätte ich gesagt, okay, habe ich jetzt nicht meinen Atem angehalten, dass es endlich mal noch einen dritten Teil kommt. Und ja, die 1 ist natürlich sehr, sehr gut und ich fand auch die 2 gut. Aber diese Nummer mit der Trilogie, das ist halt immer mit dem Ganzen behaftet, was du ja ein Stück weit auch zum Beispiel beim Spider-Verse kritisierst oder auch bei Dune beispielsweise.
Mhm.
Ist halt eine Trilogie, ne? Wir wissen, es ist halt eine Trilogie.
Das ist die Frage, wie sie erzählen wollen. Ist es so ein bisschen abgesetzt? Ist es ein bisschen in sich geschlossen, jeder Teil?
Maybe. Da fehlen uns natürlich auch die Details zu, aber...
Wir wissen halt nur, dass Alex Garland, Civil War, alle drei Teile schreiben soll und Danny Boyle, der den ersten Teil umgesetzt hat, zumindest den ersten Teil der Trilogie, jawohl, und maybe auch den dritten dann umsetzen soll. Und in der Mitte wird vielleicht Nia DaCosta einspringen,
ja,
die Candyman zuletzt gemacht hat.
Genau, der und war auch andere. So mittelprächtig.
Mhm, ja. Ja.
Von daher ist das alles so mit so einem, mit viel, mal gucken.
Aber es fühlt sich jetzt schon relativ konkret an.
Ja, ja, du, das ist ja okay, aber wie gesagt, also hätten sie jetzt gesagt, eine Nummer und dann gucken wir mal. So muss ich sagen, ja, schauen wir mal. Genau.
Sollen wir in der Zeit dann quasi schon mal eins weiter gucken? Weiterschauen in die nächste Rubrik?
Zu den Trailern und die erste Nummer, die ist tatsächlich...
Eine Fortsetzung.
Eine Fortsetzung und die Du hättest bestimmt auch drüber sprechen müssen, aber ich habe sie mitgebracht und es ist mir eine Herzensangelegenheit, drüber zu sprechen, obwohl es nur ein, ich sag mal, einminütiger Teaser ist. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich den jetzt seither habe laufen lassen, weil wir haben den Teaser für Alien.
Ich wollte gerade, sag doch mal, nimm die Tension raus.
Und der hat mich sowas von positiv überrascht. Wer Langzeitzuhörer ist, weiß mittlerweile, dass Alien 1, nicht die 2, nein, die 1, der OG quasi, Ridley Scott, in meinen Alltime Top 2, Top 3 ist.
Oh!
Und ich hatte so krasse Alien 1 Vibes, als ich diesen Teaser gesehen habe. Und ich eigentlich jede Einstellung hat mich so glücklich gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Doch, inklusive kann ich mir vorstellen.
Inklusive der Sirene im Hintergrund, also auch vom Sounddesign. Du hast die engen, beklemmenden Gänge, du hast das Lighting, das Setting haut hin, der Scope wieder gering, weniger ist mehr, so, ne, also es ist einfach so schön.
Naja, zumindest mehr Facehugger offensichtlich.
Ja, mehr Facehugger wie ein Alien, vermeintlich erstmal von dem, was wir sehen. Gibt ein paar größere Actionsequenzen so, ja, schön, aber es scheint wieder trotzdem auf einer Raumstation zu spielen. Es sind alle die richtigen Elemente da, um das wieder so ein bisschen in eigene andere Bahnen zu lenken, weg von diesem großen Mysterium, das niemand mehr verstanden hat, was Ridley Scott da gebaut hat, dann nach Prometheus und Alien Covenant.
Ah, oh, Covenant gab's ja auch noch, siehst du, den habe ich nie gesehen, verdrängt. Aber ich bin da komplett bei dir und kann dein Stimmungsbild, was du da den Abend beim ersten Mal gucken hattest, wahrscheinlich absolut nachvollziehen, wie du da auf der Couch geweint hast.
100%.
Ich fand's auch super. Also wer den ersten Teil von Alien kennt, super krasse Vibes, wie du es komplett schon gesagt hast. Lighting, Atmosphäre.
Ja, und vom Regisseur von dem neuen Evil Dead, der ja
der kommt auch noch dazu, ja.
Hart vom Leder zieht der Film.
Mhm.
So, die Liter an Blut, ist egal. Anderes Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt.
15. August, Alex.
Ich bin mir sicher, wenn ein Follow-Trailer kommt, werde ich den hier nochmal reinschmeißen.
Mach das, außer er turnt dich dann komplett ab. Aber ich glaube, die Chancen stehen
gut. Nee, auch dann schmeiß ihn rein.
Gut, dann, ja, zum Versprechen keine Drohung, scheinbar.
Zum Thema Abtörner.
Ja, nee, passt nicht ganz.
Nee, passt nicht ganz, genau. Was regt sich denn bei dir, wenn ich sage, die Hauptdarsteller von dem nächsten Film sind Channing Tatum und Scarlett Johansson?
Naja, es wären auf jeden Fall schöne Kinder, glaube ich, wenn die beiden irgendwie zusammenkommen würden. Das kann man, glaube ich, nicht, da kann man mit keinem biologischen Genwissen dagegen sprechen, dass das nicht anders, also dass das nicht eintreten würde. So, jetzt habe ich zu viel geredet, was die Hinsicht
angeht. Ja, ist nur blöd, weil ja Scarlett Johansson vor gar nicht allzu langer Zeit ein Kind mit Colin Jost, Host von Saturday Night Live, bekommen hat. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema.
Hypothese, Alex.
Okay, und das ist eine neue Apple TV Plus Produktion, die aber wieder so diesen absoluten Fokus wie bei Argyle legt auf eine Kinoauswertung.
Haben wir schon gesagt, dass der Film Fly Me to the Moon heißt?
Oh, ich glaube nicht.
Fly Me to the Moon mit Channing Tatum und Scarlett Johansson in den Hauptrollen.
Genau, es geht quasi um die Mondlandung und dass das Image der NASA so ein bisschen angeknackst ist.
Weil es auch nicht so geil lief und das so ein bisschen verplanter Haufen war, die da irgendwas ins All schicken wollten.
Genau, und deswegen muss man jetzt so ein bisschen für positive Publicity sorgen, damit da das Funding nicht eingefroren wird und sie halt zum Mond fliegen können, inklusive Backup-Plan. Der in dem konkreten Fall hier im Trailer bedeutet, wir drehen das auch mal nach und inklusive dem Anfeuern von Verschwörungstheorien, als Johansson so sagt, ja, verdammt, ich hätte doch irgendwie Kubrick engagieren sollen.
Ja.
Da waren viele Sachen dabei, da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Das sah irgendwie ganz, ganz witzig aus. Hatte so palpige Züge, fand ich, die mich so ein bisschen schon irgendwie auch abgeholt haben.
Ja, ich dachte, jetzt kommt abgeturnt, weil ich dachte, wo Channing Tatum da quasi als NASA-Techniker oder Ingenieur steht und dann auch mal von einer Explosion weggesprengt wird, das war mir fast schon wieder ein bisschen zu klamaukig.
Ja, das war fast schon ein bisschen zu viel, gerade weil ich Probleme habe, auch Channing Tatum dieses, ich bin ein Wissenschaftler, der zum Mond fliegen möchte.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, reißt er sich jetzt gleich die Klamotten vom Leib?
Ich wollte gerade sagen, genau, ich bin oder Ingenieur und Überstunden tun mir gut, aber meine 4 Stunden Gym pro Tag, die brauche ich dann trotzdem noch irgendwann.
Genau, hat hier jemand einen Ingenieur bestellt?
Ja, das geht in die Richtung.
Trotzdem, in Summe fand ich es ganz witzig. Nettes B-Cast irgendwie auch. Sah auch wie immer Apple TV Plus mäßig hochwertig produziert aus. Ich bin halt nur skeptisch, was den massiven Erfolg einer Kinoauswertung betrifft tatsächlich.
Das weiß ich auch nicht, ob es massiv werden würde. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute, solide Abendunterhaltung. Ich glaube, dass die beiden alleine schon ein bisschen ziehen, auch mit dem Thema.
Ja, aber es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, ist eine Produktion für Streaming First.
Och, ich sehe den schon im Kino.
Okay. dann
lasse ich einfach mal so stehen.
Genau, bedeutet halt konkret 11. Juli und es gibt entsprechend auch noch keinen konkreten Apple TV Plus Starttermin, aber es wird sicherlich dann so Richtung 2-3 Monate danach tendieren, ähnlich wie wir es bei Argyle hatten.
Ja, ist auch so ein bisschen wie bei Napoleon, ne? Das hat ja auch ewig gedauert ohne Ankündigung und dann war er plötzlich da. Schauen wir mal.
Ja, ich meine, Apple TV macht das ein bisschen besser mit der Ankündigung, aber ja.
Sag mal, weil du es gerade gesagt hast, ist denn Argyle mittlerweile auf der Plattform?
Ja.
Ja?
Ich glaube schon.
Oder? Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich prüfe das parallel.
Ja, prüf das doch mal parallel. Ruf doch mal irgendwie hier den Schiri an und ich kann uns vielleicht schon mal sonst weiter navigieren.
Ja,
und zwar, wir sitzen ein bisschen cray-cray mit unseren letzten beiden Kandidaten hier in der Trailer-Kategorie und wir fangen an mit...
Ja, gibt's aber nur gegen Einwurf klingender Münze. Interessant.
Ah ja, okay.
Ist auch nicht mitgerechnet.
Aber er ist zumindest irgendwie schon im Streaming abrufbar.
Yes.
Jetzt muss ich versuchen, meinen Strick wieder aufzusammeln.
Sorry, entschuldige bitte.
Vorletzter Trailer, Kuko. Mit Hunter Schäfer, Jessica Henwick und Dan Stevens.
Ich glaube, das W ist silent.
Wo sind wir gerade?
Jessica Hennig, glaube ich.
Oh, Hennig?
Details.
Oh Gott, W ist silent.
Ich glaube schon, aber
Namen,
ist egal.
Alex.
Korrigiert mich gerne
Namen.
In die Kommentaren.
Ja, mach das gerne. Oh Gott, es wird wieder ein Shitstorm produzieren, Alex. Kuko. Wie würdest du das jetzt vom Genre vielleicht einordnen, diesen Film? Oder diesen Trailer zumindest?
Keine Ahnung, ich kann dir nur sagen, dass... Zuerst dachte ich, das wird mir zu artsy, ich bin abgeturnt und dann kommt diese kurze Sequenz, wo sie auf dem Rad verfolgt wird und das war so freaking creepy, dass ich Gänsehaut hatte. Das war so fucking unangenehm, von daher alleine Hut ab für diese kurze Szene und danach eskaliert der Film oder dieser Trailer einfach komplett. Keine Ahnung, wo ich den verorten soll.
Was ist es so ein bisschen? Ist es so ein Slayer? Ist es so ein bisschen Alien-Parasiten-Übernahme?
Weiß ich nicht. Torture-Porn, Buddy,
Horror,
keine
Ahnung. Mit deinem Torture-Porn, doch jetzt mal.
Ja, sorry, keine Ahnung. Aber da waren einige Einstellungen, da war all over the place der Film.
Was ich super interessant finde, vielleicht geht es bei dem einen oder anderen noch durch. Hat ja so ein deutsches Setting, spielt ja in so einem Altmotel. Am Anfang dachte ich so, gut, das ist so ein bisschen das deutsche The Shining. So
Polizei.
Polizei, ja. Ist ein Film, Regie geführt von Tillmann Singer.
Richtig.
Das ist jetzt sein Langfilmdebüt. Und wenn du dich erinnerst, in Update-Folge Nummer 5 an alle Zuschauer da draußen, ihr wisst jetzt genau, wann das war, nämlich im März 2019. Da hatten wir kurz drüber gesprochen bei den Releases. Da kam sein Abschlussfilm von der Kölner Kunstschule in die Kinos. Und den hatte ich kurz mitgebracht, weil damals schon so ein Ringen umherging, oh, guckt mal, was der da gemacht hat auf 16mm Film. Und das ist schon geil. Das ist anders, das ist classy, er bedient sich da an alten Horrorfilmen. Und jetzt bei Kuko sagt man ihm auch schon nach, oh Mensch, das ist mindestens so Cronenberg irgendwie, wie soll ich sagen, Tribut. Wenn nicht sogar fast das gleiche Niveau, habe ich schon gelesen. Und das ist schon... Also ich möchte jetzt auch hier wieder nicht die Erwartungshaltung in die Höhe treiben, aber...
Ist auch hart gefilmfördert, was da am Ende in der Tafel, ne, Deutscher Filmförderbund, Nordrhein-Westfalen, ich weiß gar nicht, wo sie überall... da wollten, haben alle irgendwie...
Bei Oma Schmidt noch an der Tür geklingelt, ob sie nicht sagen, noch ein paar Stullen schmieren kann.
Der Klingelbeutel rum.
Ja, warum denn auch nicht? Wenn was Geiles bei rumkommt, sind wir gespannt. 18. Juli.
Ich bin tatsächlich gespannt. Hat mich nicht komplett abgeturnt.
Wow, das ist fast wie der Ritterschlag bei Alex. Hat mich nicht komplett abgeturnt, kein nackter Trailer drin,
dieses,
aber vielleicht...
Ja, Cronenberg, Body Horror, das ist so...
Ja, gut. Vielleicht wird es nicht ganz so Body Horrorig, sondern einfach so ein bisschen...
Gucken wir mal.
Slayfest. Und zum Schluss, Alex, vielleicht ein bisschen massenkompatibler. Joker 2. Haben wir jetzt den Trailer zu Folie à deux.
Mhm.
Das ist das beste Französisch, was ich heute hinkriege.
Fair enough. Ja, ich meine, wir wussten jetzt schon lange, dass Lady Gaga als Harleen Quinzel, a.k.a. Harlequin, joint die Geschichte oder den Joaquin Phoenix als Joker in dieser, sag mal, alternativen Interpretation. Und es wurde ja auch immer viel gemunkelt, dass es fast so ein komplettes Musical ist.
Mhm.
Das kommt jetzt aus dem Trailer noch nicht so 100% hervor, aber mit ein bisschen Fantasie. Habe ich auch mit meiner besseren Hälfte drüber gesprochen, sah es schon so aus wie La La Land, nur eben in
Gaga.
Ja. Und ich bin ja mit dem ersten Teil nicht so komplett warm geworden, vielleicht auch, weil ich mich vom Hype habe ein bisschen in die Irre führen lassen, wo es darum ging, dass hier, weiß ich nicht, die Polizei die Kinoseele beruhigen musste, die dann auch schon geprobt haben und weiß ich nicht, und dass die Gewalt so explizit ist, dass hier die Leute in Ohnmacht fallen und weiß ich nicht, was da alles für Gerüchte rumging. Also die haben den da ja über den grünen Klee gelobt und ich saß halt da und dachte mir, ja, okay, war, ja, gute Performance, definitiv, brauchen wir nicht drüber sprechen. Hier more of the same, also ein paar coole Kameraeinstellungen, klar, wenn es wirklich Richtung Musical geht, ja, könnte ich mir, also dann geht jetzt auch all in diese artsy, super weirde, wenn ich schiebe einen Film, Nummer, keine Ahnung, also wie siehst du es denn?
Ich hatte auch im Vorfeld natürlich gehört, dass Joker 2 so eine Art Musical werden soll. Ich habe extra nochmal gegraben. Todd Phillips, der Regisseur, meint, nee, es wird kein Musical. Der Musikanteil ist relativ groß, aber es wird wahrscheinlich, und das habe ich jetzt für mich auch aus dem Trailer rausgelesen, wird das eher ein Zusatz sein, im Sinne von, dass sich Joker und Harlequin da ein Stück weit einfach ihre Fantasiewelt erspinnen und das immer mal wieder abdriftet in irgendwelchen...
Ja.
Ebenso Musiknummern, während sie im echten Leben da wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas in die Luft springen.
Ja, das kam
oder
ja schon
Leute
ganz gut
umballern.
Aus dem, kam im Trailer ja schon ein bisschen rüber, ja.
Ja, fand ich nämlich auch. Und bei mir ist es genauso. Der Film wurde für meine Verhältnisse oder für meinen Eindruck schon dolle gehypt. Steht immer noch bei IMDb bei einer 8,4, was echt hoch ist.
Das ist richtig hoch, ja.
Musste aber sagen, ich fand den auch ganz gut, aber konnte jetzt nicht d'accord gehen mit, oh wow, also mir wurde schlecht, musste rausgehen oder bester Film aller Zeiten, Bin aber gespannt. Und war ja nur eine Frage der Zeit. Also 55 Millionen, auch hier nochmal die Zahlen für heute, hat er gekostet. Über 1 Milliarde eingespielt, also...
War also keine Frage, dass sie da die Fortsetzung bringen. Und wenn der nicht, also der wird auch wieder ähnlich erfolgreich werden. Da lege ich jetzt schon meine Hand ins Feuer für.
Ich muss aber sagen, der Trailer hat mich gut abgeholt. Also wer auch da wieder interessiert, wie am ersten Teil, den gerne zu gucken. Für mich...
Ich glaube, ich kann jetzt mehr... Achso, Entschuldigung, bitte, ja, für dich?
Nee, sag.
Ich wollte nur sagen, jetzt nach dem ersten Teil auch... Ich glaube, ich kann den zweiten Teil jetzt ein bisschen besser einordnen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich auch ein bisschen mehr Spaß dran habe.
Ah, Erwartungshaltung, ne?
Ja.
Für mich die wichtigste Frage, die ich aus dem Trailer mitgenommen habe, hat Joaquin Phoenix wirklich wieder extrem abgenommen?
Das ist eine gute Frage, ja.
Weil das, der Trailer fing an, ich dachte, das kann doch nicht sein. Also der hat ja 2017 You Were Never Really Here gespielt. Da hat er schon ordentlich zugenommen. Dann kam
Bo is Afraid, ne?
Dann kam erstmal Joker, da hat er wieder so massiv abgenommen. Dann Bo is Afraid, da war er, hat er wieder ein bisschen mehr drauf gehabt. Und danach anscheinend vielleicht wieder direkt in die Joker 2 Dreharbeiten wieder so massiv abgenommen. Das ist doch, also wir haben es bei Tom Hanks gesehen, wir haben es bei Christian Bale gesehen. Das kann doch nicht gesund sein.
Sicherlich nicht.
Also muss da schon in ordentlich Gold aufgewogen werden, die Performance.
Ja. Am 3. Oktober können wir uns selber davon überzeugen. Ist also noch eine Weile hin.
Das ist der längste Abstand, glaube ich, den wir heute hier auf der Liste hatten.
Das ist korrekt.
Und bei uns wird es auch nicht anders, Alex. Wir gehen jetzt für 4 Wochen, wie gesagt, werden die Füße hochgelegt.
Die Überleitung zum längsten Abstand. Oh,
I'm so sorry. Aber ihr dürft alle gern mit uns in Kontakt bleiben, Alex. Und damit würde ich jetzt quasi hier, bin ich kurz davor, die Musik zu triggern.
Ja, please.
Und sage Instagram oder Threads, da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen. Und wir pumpen gerne ab und zu, maybe regelmäßig was raus. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag, wenn ihr den wollt.
Insert Podcast.
Na, war fast eine Melodie drin. Ansonsten gerne bei Spotify, wenn ihr zum Beispiel gerade da seid, in eurer App 5 Sterne geben. Also, ne?
Bis Gleiches so. Geht auch bei iTunes übrigens.
Ja, und da könnt ihr auch eine Rezension schreiben. Fänden wir auch ganz gut. Kleiner Gruß und so, komm.
Ne? Gruß und Kuss, genau, wir freuen uns.
Kostet nichts.
Ja, vielen Dank, Ronny. Viel Spaß, Herr Weltenbummler. Und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und...
Ich gehe auf Kaiju-Jagd, Alex.
Ich beneide dich.
Wir sehen uns nächste
Woche. Ich sage einfach mal, bis ganz bald.
Macht's gut, bis dann.
Bye, bye.
Ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.